Es soll heute und in weiteren Gottesdiensten im weitesten Sinne um die Namen Gottes gehen. So haben wir in der Vorbereitungsgruppe für den Gottesdienst uns darüber Gedanken gemacht. Wir haben das eben schon gehört an mancher Bibelstelle, dass wir Menschen, dass wir Personen mit Namen verbinden. Der Name ist etwas Besonderes. Der Name macht eine Person aus. Wenn wir einen Namen hören, dann ploppt sofort das Bild, das Gesicht, was wir von dieser Person haben, auf und wir haben eine Vorstellung. Das war eigentlich schon immer durch die ganze Geschichte so. Mit Gott finden wir das in der Bibel, dass die unterschiedlichsten Namen gebraucht werden. Ob wir an Namen denken wie Friedrich, den Weisen oder Matt, Guitar, Murphy, wem das vielleicht was sagt. Wir verbinden oft Namen mit Eigenschaften, mit Funktionen, mit Wesensarten und genauso ist es in der Bibel auch. Vieles von dem ist gar nicht eigenständig jetzt ein Name für Gott vielleicht, aber er und seine Person wird mit Eigenschaften verbunden. Gott, der Mächtige, der Gott, der mich sieht, der Gott, der heilt. Immer wieder Wesensarten Gottes, die verbunden werden mit ihm, mit seiner Person. Heute Morgen soll es um die Bezeichnung Elohim gehen. Der eine oder andere hat das vielleicht schon gehört. Einer der gebräuchlichsten Namen sicherlich für Gott im Alten Testament, im Hebräischen. Elohim steht für Gott, schlicht und einfach, so wie es im Deutschen eigentlich auch ist. Eine ganz allgemeine Bezeichnung für Gott. Genau genommen ist es der Plural, also Götter. Gott wird im Alten Testament manchmal mit El, Gott, oder mit Elohim, Götter, angesprochen, so ein Plural, der mit seinem Namen verbunden wird. Die frühen Kirchenväter hatten da so den Gedanken, ob da im Alten Testament schon die Dreieinigkeit Gottes angedeutet ist. Ich sage das jetzt einfach mal so, ich finde es eigentlich viel naheliegender, zu sagen, dass hier einfach so ein Majestätsplural gebraucht wird, der einfach Gott in seiner Einzigartigkeit, in seiner Macht, mit der er uns Menschen entgegentritt, beschreibt. Wenn von Gott die Rede ist, dann ist das ein majestätischer Gott, der doch auf einer ganz anderen Ebene, als wir selber ist, stehen. Eine Majestät, die, wenn sie spricht, nicht nur für sich selber, sondern auch für uns als Menschen, als Geschöpfe, als Untertanen spricht, eine Hervorhebung an dieser Stelle, dass Gott eine außerordentliche Position uns gegenüber einnimmt. Dieser Elohim, der mächtige Schöpfer. Ein Wort, was sehr allgemein gebraucht wird, auch im Alten Testament, über 2500 Mal für unseren Gott, aber doch auch so circa 200 Mal für andere Götter, also ein sehr allgemeiner Begriff, der hier genannt ist. Aber in Verbindung mit dem ewigen Gott, an den wir glauben, verbinden sich zwei Gedanken hauptsächlich. Der, der mächtig ist und der, der der Schöpfer ist. Nicht nur, aber das tritt schon schwerpunktmäßig immer wieder in Verbindung mit diesem Begriff Elohim auf. Der Allmächtige, der alles gemacht hat. Diesem Gott wollen wir auch heute Morgen in diesem Gottesdienst begegnen und unseren Blick auf ihn richten. Er ist etwas Besonderes. Wenn wir so in den Schöpfungsbericht im ersten Kapitel der Bibel hineingucken, dann taucht dieser Name Elohim oder dieses Wort Elohim über 30 Mal auf. Gott sprach und dann geschahen Dinge. Gott tat etwas, also Gott sprach und setzte Dinge ins Leben, in die Realität dadurch. Gott sprach und er schuf Himmel und Erde und dann sprach er, trennte Licht von Finsternis. Er sprach und trennte das Wasser vom trockenen Land. Er sprach und trennte Nacht vom Tag. Sechsmal hat er gesprochen und die ganze Schöpfung, wie wir sie sehen, ins Leben gerufen. Und beim siebten Mal hat er auch gesprochen, aber da hat er dann gesegnet, weil er mit dem, was er da gesehen hat, zufrieden war und sagte, es war gut. Der Elohim, der mächtige Schöpfer, spricht und ruft ins Leben. Das ist seine göttliche Kraft, die in ihm ruht. Und das ist sein Ja, ich denke, vielleicht kann man das so sagen. Das ist sein Wesen, Dinge zu beleben, Dinge ins Leben zu rufen. Er hat uns als Menschen geschaffen. Das ist schon auf den ersten Seiten der Bibel eine ganz, ganz zentrale und wichtige Botschaft für uns, das zu hören. Das macht unsere Beziehung zu Gott aus. Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Da ist etwas festgelegt, da ist etwas vorgegeben, auch an Rangordnung, wenn man dieses vielleicht unangenehme Wort gebrauchen kann. Aber Gott ist der Schöpfer, er hat all das zu verantworten, so wie diese Schöpfung sich darstellt. Und er hat es gut gemacht, so schließt der Schöpfungsbericht. Dieser mächtige Schöpfer hat es gut gemeint und gut gemacht. Elohim, mächtiger Schöpfer, Autorität und Souveränität. Gott hätte die Schöpfung ganz anders machen können. Er hat es so gemacht. Es war ihm recht so. Es war gut in seinen Augen, es so zu tun. Dafür steht sein Name, für diese Majestät und Souveränität, mit der er Dinge tut. Dieser Gott wird im Alten Testament, dieser El oder Elohim, dann aber auch ein Stück abgegrenzt. Es war den Menschen offensichtlich das auch wichtig, das deutlich zu machen. Es gab in den verschiedenen Kulturkreisen ja die unterschiedlichsten Götter und Gottesvorstellungen. Dieser Gott, dem die Menschen folgten, war der Gott, und das ist eine Formulierung, die wir oft haben, dieser El von Abraham, von Isaak und Jakob. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich finde das interessant, dass dieser mächtige Schöpfergott in direkte Beziehung gesetzt wird zu dem Leben, was hier stattfindet, zu den Menschen, die letztlich ja seine Geschöpfe sind, zu den Menschen, die an ihn glauben und die mit ihm leben. Es findet da eine gewisse Abgrenzung, vielleicht von anderen Vorstellungen statt. Dieser mächtige Schöpfer tritt in Beziehung zu einzelnen Geschöpfen. Er ist ihr Gott und er hat Einfluss auf ihr Leben. Er bewegt in ihrem Leben offensichtlich etwas. Da finden wir in der Bibel unendliche Beispiele. Ich möchte es hier nur an Abraham so ein bisschen stellvertretend einfach deutlich machen. Abraham, der auch das Reden Gottes an irgendeiner Stelle erlebte in seinem Leben, und dann diese Berufung bekam, aus dem Vaterland zu gehen. Wieder hat Elohim gesprochen, dieser Gott Abrahams gesprochen und hat etwas Neues in das Leben von Abraham hineingelegt. Erstmal in Form eines Auftrags. Durch den Gehorsam, den Abraham dann gelebt hat, hat er etwas ganz Besonderes erlebt. Er hat Gott in seinem Alltag, in seinem Leben erfahren, dass dieser Elohim, der schafft, dass dieser Elohim, der ihn beauftragt, dann auch neue Lebensumstände schafft und segnet und in diese neuen Lebensumstände hineinführt. Dieser souveräne Gott, der sein Leben in der Hand hält. Gott hat gesprochen bei der Schöpfung und Gott spricht in das Leben von Menschen hinein und gestaltet auf diese Weise Neues in dem Leben der Menschen. Ich finde das interessant, dass das ja auf sehr unterschiedliche Art und Weise, dass dieser Elohim, dieser mächtige Schöpfergott in unser Leben, in die Geschichte, in diese Welt eingreift. Nicht nur dadurch, dass er diese Welt schafft, sondern auch dadurch, dass er Menschen bewegt, auf eine neue Spur setzt, neue Aufträge gibt, dass er etwas bewegt und in die Geschichte, in das Leben von Menschen eingreift. Sicher ein Blick, den wir uns immer wieder schenken lassen müssen, dass Gott zu uns redet und dass er Vorstellungen, Pläne, Aufgaben für unser Leben haben kann, die er uns von Zeit zu Zeit auch mitteilt. Gott ist der redende Gott, der in unserem Leben wirksam ist. Gott spricht und es wird. Gott spricht und er beauftragt. Und ich möchte unseren Blick eigentlich noch auf eine Sache lenken. Wie erfahren wir das Reden Gottes in unserem Leben? Was geschieht da? Wie lasse ich mich drauf ein? Oder wie lasse ich mich vielleicht auch manchmal nicht drauf ein? Das kann ja in unserem Alltag passieren. Es gibt in der Bibel sehr, sehr viele Versprechungen, Verheißungen, Zusagen, die Gott gemacht hat. Ich werde dich nie im Stich lassen. Ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. So heißt es im 1. Mose 28. Ich stehe zu meinen Zusagen, zu diesen Verheißungen, die ich gemacht habe. Das hat ein Abraham erlebt und das dürfen und können auch wir in unserem Leben erfahren. Dieser mächtige Schöpfergott, der in unser Leben hineinspricht, steht zu dem, was er gesagt hat. Ich musste da so denken, ja, wie ist das manchmal in unserem Leben mit dem, was wir sagen? Manchmal vielleicht auch, wenn man ein Ziel verfolgt, etwas erreichen will, dann ist schnell mal etwas dahingesagt. Ein kleines Kind sagt schnell mal, naja, wenn ich den Schokoladenpudding jetzt kriege, dann esse ich hinterher ganz brav alles andere auf. Das ist schnell mal gesagt, um das Ziel zu erreichen. Aber ich habe so den Eindruck, dass wir manchmal so sind. Aber Gott entspricht das gar nicht. Er steht zu seinen Zusagen. Das, was er verspricht, das hält er. Das, was er an Zusagen, an Verheißungen in seinem Wort gegeben hat, dazu steht er, ohne Wenn und Aber und auch ohne Vorbedingung. Er hat sich durch sein Wort daran gebunden. Er ist der redende Gott, der in unseren Alltag, in unser Leben, in unsere Geschichte, in der wir stehen, hineinwirkt und hineinredet. Und wenn wir von diesem Schöpfergott ausgehen, der am Anfang ja allen Lebens steht, ich glaube, dann gewinnen seine Zusagen, seine Verheißungen, die wir so in der Bibel haben, auch noch eine ganz andere Dimension. Wenn er wirklich dieser Schöpfergott ist, der alles gemacht hat, dann hat er auch Möglichkeiten, dann hat er auch die nötigen Mittel, um seine Ziele, seine Aufgaben, die er verteilt, durchzusetzen. Segnend einzugreifen, Menschen zu begleiten auf dem Weg, den sie dann gehen dürfen. Ein Gott, der eine Schöpferkraft in sich trägt, dem ist es möglich, auf den Wegstrecken, die er mit seinen Menschen geht, in einer Weise einzugreifen, wie Menschen sich das manchmal im Vorfeld nicht erträumen. Ich glaube, Abraham hat das damals so erlebt. Ihm war das sicherlich sehr, sehr schwierig. Das war ein hartes Stück Arbeit, ein harter Weg, den er da vor sich hatte. Und im Nachhinein musste er sehen, dass Gottes Weg mit ihm gut war, auch wenn es für ihn anstrengend gewesen sein mag. Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten oder Möglichkeiten, die wir gar nicht überblicken, um seine Ziele in dieser Welt zu erreichen. Wir haben eben so manche Aussage gehört, wozu die Namen Gottes gut sind, die Namen Gottes, die bei unserem Leben gesagt sind. Es geht um die Ehre Gottes, es geht einfach darum, um uns auch deutlich zu machen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ich denke, auch so eine Predigtreihe sollte uns darüber ja, die Augen öffnen, uns einfach helfen, das ein Stück besser zu sehen. Wer ist Gott? Wie kann er in meinem Leben eingreifen? Und ich finde es einfach wichtig, dass wir diese Gedanken, die wir aus der Bibel da ja, empfangen und lesen können, dass die unser Denken ein Stück prägen, dass die unser Gebet, unsere Vorstellung von Gott prägen. Wenn ich über die Namen Gottes nachdenke, dann sollte das ja etwas in meiner Beziehung zu Gott auch bewegen. Wenn ich staunen kann über diesen mächtigen Schöpfergott, dann kann und darf ich das im Gebet in irgendeiner Form zum Ausdruck bringen. Wenn ich staune über einen mächtigen Schöpfer, dann kann ich loben, ja, über sein Wesen, über seine Macht, mit der er uns trägt, über seine Schöpfung, die auch ja, in dieser doch zerstörten Weise durch Sünde und durch uns Menschen ziemlich stark gebeutelten Weise doch immer noch so wunderbar ist und Gottes Handschrift trägt. Da gibt es so viel Grund zu loben und zu staunen, wie gut das Gott im Endeffekt gemacht hat. Auch wenn so die Spur der Verwüstung, die wir da reingetragen haben, an der einen oder anderen Stelle mehr als deutlich zu sehen ist. Und trotzdem ist das wunderbar. Wir können Gott für das, was er getan hat, loben. Wir können ihm danken. Gott sprach. Und er hat geschaffen, er hat uns Menschen gemacht, er hat uns ihm ähnlich gemacht. eben zum Ebenbild, als Gegenüber für ihn. Ist das Grund zur Dankbarkeit, dass wir überhaupt in dieser Position sind, im Gegensatz zu allem anderen, was wir in der Schöpfung sehen, dass wir einen klaren Gedanken fassen können und Gott gegenübertreten können, mit ihm reden können, dass Gebet möglich ist, dass wir zum Beispiel durch sein Wort von ihm hören, dass wir uns Gedanken über ihn machen können. Dieser mächtige Schöpfergott hat Wunderbares in uns hineingelegt, ja, was viel Grund, viel Möglichkeiten uns bietet, auch Danke zu sagen und diesem Schöpfergott entgegenzutreten. Vielleicht müssen wir aber auch an der einen oder anderen Stelle bekennen vor diesem Gott. Ein Vertrauen, das wir manchmal vielleicht nicht gehabt haben. Und trotzdem erkennen, wie wertvoll, wie unendlich wertvoll und wichtig der Glaube ist. Immer wieder in diesem Spannungsfeld zu leben, dass die Wichtigkeit, die Größe, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und das eigene Versagen, das eigene Abdriften, den eigenen Unglauben, der immer wieder auch in unserem Herzen ja lebt und da irgendwie auch Raum gewinnen will. Wir dürfen ihm das sagen, dass wir ihn eben nicht an allen Positionen, an allen Stellen immer so gut verstehen, wie wir es uns vielleicht wünschen. Treten wir ihm entgegen und öffnen unser Herz immer wieder für ihn. Und wir dürfen ihm bitten, dass wir das lernen, zu staunen, dass wir das lernen, dankbar zu sein. Ich muss das von mir gestehen, dass es nicht immer so ist, dass ich dankbar sein kann. Fällt mir nicht immer leicht, aber wir dürfen bitten. Gott fordert uns auf, sei dankbar und lobt und singt dem Herrn. Das ist für mich ein Zeichen, dass das kein Automatismus ist. Das muss nicht immer so da sein. Und wir dürfen uns dazu auch ermutigen lassen. Und auch wenn die Gefühle dagegen sprechen, loben und danken und ihn bitten. Das hat nichts mit Heuchelei zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Gott missverstehen würden, aber manchmal ist es einfach nötig, dass wir unserem Herzen einen Ruck geben und unsere Dankbarkeit und unser Lob äußern, einfach damit Gott uns an dieser Stelle auch wieder wohltun kann, dass er uns segnen kann und in seine Gegenwart, in seine Nähe zieht. Ich glaube, das erleben wir, wenn wir uns für ihn öffnen, unabhängig, wie unsere Stimmung sein mag. Gott ist ein mächtiger Schöpfergott, der uns entgegentritt, mit dem wir reden dürfen. Und ich fände es schön, wenn wir uns jetzt auch einfach Zeit dafür nehmen. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen anfangen, darüber nachzudenken, wer Gott ist, was er uns in unserem Leben geschenkt hat, womit wir gesegnet sind, dann gibt es manches, was wir sagen könnten. Und ich möchte jetzt einladen zu einer Gebetsgemeinschaft, dass wir genau das tun. Das müssen keine langen, unendlich ausformulierten Gebete sein. Einfach ein Satz, wo ein Lob oder ein Dankeswort kommt, wo wir einfach sagen, ja, danke dafür. Das ist gut, das ist schön gewesen so. Treten wir im Gebet unserem mächtigen Schöpfergott entgegen und sagen ihm einfach das, was uns auf dem Herzen liegt. Ich lade uns ein, dass wir miteinander beten.